Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Marcel, herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich sehr, dass dich deine zweite Auslandsreise direkt nach Deutschland führt. Es ist gerade in diesen Zeiten gut, sich persönlich zu sehen. Wir hatten ja bereits bei meinem Besuch im April in Bukarest die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Damals warst du noch Vorsitzender des Abgeordnetenhauses. Heute begrüße ich dich ganz herzlich als Ministerpräsident hier im Bundeskanzleramt. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir den guten deutsch-rumänischen Beziehungen ein weiteres Kapitel hinzufügen werden. Unsere Länder verfügen über ein ausgesprochen enges Verhältnis miteinander. Die deutsche Minderheit in Rumänien und die wachsende rumänische Gemeinschaft in Deutschland sind ganz wichtige Brückenbauer zwischen und innerhalb unserer Gesellschaften. Auch unsere Wirtschaftsbeziehungen gestalten sich erfreulich. Das bilaterale Handelsvolumen erreicht im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz. Heute haben wir uns, wie Sie sich alle auch schon vermutlich denken können, vor allem über die aktuelle sicherheitspolitische Lage an der Ostflanke der NATO unterhalten, so über den anstehenden NATO-Gipfel nächste Woche in Vilnius. Zunächst einmal möchte ich Rumänien ausdrücklich danken dafür, wie entschlossen es auf den russischen Überfall auf die benachbarte Ukraine reagiert hat. Mit der Aufnahme unzähliger Flüchtlinge aus der Ukraine, der Unterstützung bei internationalen Hilfslieferungen in die Ukraine und Getreideexporten über die European Solidarity Lanes leistet Rumänien einen wirklich bemerkenswerten Beitrag. Auch die Unterstützung zur Stärkung der Ostflanke der NATO ist vorbildlich. Rumänien ist ein wichtiger und verlässlicher Verbündeter und Partner. Diese Geschlossenheit unter den Bündnispartnern ist und bleibt entscheidend. Dabei eint uns der Wunsch nach einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine und nach Stabilität und Sicherheit in Europa. Besonders beeindruckend finde ich Rumäniens Solidarität mit der Republik Moldau, die sich in einer ganzen Anzahl von Hilfen und Unterstützungsleistungen widerspiegelt. Und eines ist mir noch ganz wichtig. Deutschland unterstützt Rumänien dabei, noch in diesem Jahr Vollmitglied im Schengen-Raum zu werden. Wie ich bereits in Bukarest gesagt habe, Rumänien hat große Anstrengungen unternommen, dem Schengen-Raum beizutreten, und diese Anstrengungen gilt es auch zu würdigen. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein. Meine Damen und Herren, Rumänien und Deutschland sind verlässliche Verbündete, enge Partner und gute Freunde. Wir werden unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen. Schönen Dank für den Besuch. Auf gute Zusammenarbeit.
Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, geehrte Vertreter der Presse, geehrte Zuhörer, zunächst möchte ich Bundeskanzler Olaf Scholz für seinen neulich in Bukarest abgestatteten Besuch in Bukarest, aber auch für den warmen Empfang und für die Organisation dieses Treffens in so einer kurzen Zeit seit meinem Amtsantritt als Premierminister danken. Es ist ein Beweis für die Freundschaft und die verstärkten Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien, die wir beide vertiefen wollen. Wir beabsichtigen, Gespräche zwischen den beiden Regierungen aufzunehmen, um einen gemeinsamen Aktionsplan zu Fragen von strategischem Interesse und ein ständiges Dialogformat festzulegen, das es uns ermöglicht, die gesetzten Zielsetzungen zu erreichen. Die strategische Aufwertung unserer diplomatischen Beziehungen ist ein wichtiger Moment für unsere bilaterale Zusammenarbeit. Auf diese Weise können wir die Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien in allen Bereichen von gemeinsamen Interessen weiter ausbauen. Ich möchte Bundeskanzler Scholz für seine Unterstützung bei diesem Unterfangen danken. Auf der Tagesordnung unserer Gespräche standen mehrere Themen, wichtige Themen für die Bürger, die wir vertreten, sowohl auf bilateraler, aber als auch auf europäischer und internationaler Ebene von Bedeutung sind. Wir haben über die wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen und darüber, wie wir gemeinsam die Handels-, aber auch die Investitionskomponente entwickeln können, einschließlich der Nutzung von europäischen Ressourcen. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Rumäniens. Aber es gibt noch ein riesiges Entwicklungspotenzial zwischen den zwei Ländern. Und zusammen haben wir neue Wege der Zusammenarbeit gefunden, um neue Märkte zu erschließen. zwei wichtige Richtungen sind zum Beispiel die aktive Beteiligung am Wiederaufbauprozess in der Ukraine oder die Unterstützung für die Ukraine. Und ich möchte noch einmal unsere Unterstützung für die Ukraine heutzutage unterstreichen. Wir müssen der Ukraine weiterhin Unterstützung bieten. Und ich begrüße die Bemühungen der deutschen Regierung, mit der wir sehr gut in diesem Bereich zusammenarbeiten. Ich unterstreiche unsere Unterstützung für die baldige Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, sowohl für die Ukraine als auch für die Republik Moldau. Rumänien ist ein ernstzunehmender, glaubwürdiger und stabiler Akteur an der Ostflanke und kann eine aktive Rolle im Schwarzen Meer spielen, um unsere gemeinsame Agenda voranzubringen. Rumänien verfügt über die Voraussetzungen, um eine Drehscheibe im Bereich der Energie zu werden. Wir verfügen über zahlreiche eigene Ressourcen, aber auch über Energieprojekte, die Rumänien eine entscheidende Rolle für die Stabilität in der Region sichern werden. Das bietet wichtige Chancen für deutsche Unternehmen. Gleichzeitig hat Rumänien ein erhebliches Potenzial in der Landwirtschaft und im Bauwesen, für die wir jüngst zusätzliche Fördermaßnahmen entwickelt haben. Ein weiterer wichtiger Baustein ist nicht zuletzt die Verteidigungsindustrie, wo wir in Abstimmung mit der Europäischen Union und der NATO schon eine Reihe von gemeinsamen Projekten auf den Weg gebracht haben. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich morgen Gespräche mit der rumänisch-deutschen Wirtschaft und der deutschen Verteidigungsindustrie führen werde. Außerdem werden wir im September ein rumänisch-deutsches Wirtschaftsforum in Berlin veranstalten, bei dem wir hoffentlich auf höchster Ebene vertreten sein werden. Neben den wirtschaftlichen Aspekten freue ich mich, die Brücke zwischen unseren Ländern zu erwähnen, nämlich die rumänische Gemeinschaft in Deutschland und die Gemeinschaft der Deutschstämmigen in Rumänien, die einen unschätzbaren Mehrwert für unsere bilateralen Beziehungen darstellen. Ich begrüße auch die Unterstützung, die die deutsche Regierung den heute in Deutschland lebenden Rumänien bietet. Und ich versichere Ihnen, dass die Regierung, die ich vertrete, eng mit allen in Rumänien vertretenen Minderheiten zusammenarbeitet. Und ich freue mich, dass wir in unserer Delegation heute das Mitglied der deutschen Minderheit in Rumänien im rumänischen Parlament haben, Herrn Ovidiu Ganz. Abschließend möchte ich dem Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich danken für seine Unterstützung des Beitritts Rumäniens zum Schengen-Raum. Deutschland hat bewiesen, dass es ein echter Freund Rumäniens ist. Wir haben gemeinsam erörtert, wie wir diese ungerechtfertigte Blockade überwinden können, die unserer Meinung nach die europäische Einheit unmittelbar beeinträchtigt. Wir zählen auf die Unterstützung Deutschlands, um diesen Moment zu überwinden. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Guten Tag, nächste Woche findet der Gipfel in Vilnius statt. Und auch der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky ist eingeladen worden. Aber er hat angegeben, dass er keinen Grund hat, an diesem Gipfel teilzunehmen, wenn die Ukraine nicht eingeladen wird, der NATO beizutreten. Wladimir Zelensky beantragt, dass die NATO konkret eine Einladung des Beitritts aufwirft. Aber Deutschland hat öfters gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt nicht über einen Beitritt gesprochen werden kann, da ein Krieg geführt wird. Wie sehen Sie den Antrag des Präsidenten Wladimir Zelenskis und wie steht Deutschland und Rumänien dazu?
Das beschäftigt uns sehr im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Gipfels, wie wir die Aktivitäten unseres Verteidigungsbündnisses weiterentwickeln können. Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen vorab machen. Es findet ja eine große Veränderung statt. Wir haben in den letzten Jahren uns darauf konzentriert, fähig zu sein, Einsätze fernab der NATO zu koordinieren und mit zu begleiten, um Sicherheit an anderen Stellen der Welt zu gewährleisten. Das nimmt jetzt ab, aber gleichzeitig bekommt die Landes- und Bündnisverteidigung eine große und wachsende Bedeutung. Das hat etwas zu tun mit der Ausstattung unserer Armeen. Deutschland hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir dauerhaft 2% unserer Wirtschaftsleistung entsprechend der NATO-Kriterien für Verteidigung ausgeben können. Und wir haben jetzt alle notwendigen Entscheidungen getroffen, einschließlich solcher, wo wir eng kooperieren, wie bei dem European Sky Shield und verschiedenen anderen Fragen, die alle von großer Bedeutung sind. Wir haben auch die Präsenz an der Ostflanke erhöht. Im Rahmen der Entscheidung, die die NATO dazu trifft, werden unsere eigene Rolle zum Beispiel in der Ostsee und an vielen anderen Stellen verstärken, damit die Kooperation gut funktioniert. Im Hinblick auf die Ukraine ist es notwendig, dass wir unsere Beziehungen weiterentwickeln. Das, was aktuell im Vordergrund steht, ist natürlich die Unterstützung der Ukraine bei ihrer Verteidigung. Und da ist Deutschland nach den USA das Land, das die größte und umfassendste Unterstützung gewährleistet. Mit all dem, was wir bisher möglich gemacht haben, etwa 17 Milliarden Euro alles zusammen. Weitere 2,8 Milliarden Euro sind mobilisiert worden. Und das ist, als Präsident Zelensky mich besuchte, habe ich das hier verkündet an dieser Stelle. Und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig für die nächste Zeit. Es geht um Panzer, es geht um Artillerie, auch sehr weitreichende. Es geht um all die Maßnahmen zur Luftverteidigung, die jetzt angesichts der russischen Raketen- und Drohnenangriffe so wichtig sind. Wir werden gleichzeitig die Zusammenarbeit vertiefen. Es wird gesprochen über die Weiterentwicklung der heutigen Arbeitsbeziehungen zwischen NATO und Ukraine im Hinblick auf einen gemeinsamen Rat. Und sicherlich ist es auch so, dass wir die Frage diskutieren werden, wie wir uns weiter mit der Perspektive beschäftigen, der Länder, die auf die NATO schauen und dort mitmachen wollen. Es gibt in Bukarest seinerzeit getroffene Entscheidungen. Das werden wir weiterentwickeln müssen. Aber klar ist auch, während eines Krieges kann niemand Mitglied eines Verteidigungsbündnisses werden. Und zu den Kriterien für die NATO-Mitgliedschaft gehört ja auch keine offenen Grenzkonflikte. Also wird das eine Rolle spielen, aber das Wichtigste ist unsere große praktische Unterstützung für die Ukraine und die werden wir zur Verfügung stellen. Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Bemerkung machen. Wir wünschen, dass die Ukraine erfolgreich ist und auch zügig, zum Beispiel bei der gegenwärtigen Offensive im Osten des Landes, und haben ja unseren Beitrag dazu geleistet, dass das auch möglich ist. Aber wir haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir die Ukraine auch lange unterstützen können, wenn der Krieg lange dauert. Und das ist auch mein Aufruf an alle, dass sie für sich Entscheidungen treffen, die Länder, die die Ukraine unterstützen wollen, wie Deutschland und Rumänien, aber viele andere, in der Lage sind, das auch noch 1, 2, 3 und wenn es sein muss, mehr Jahre zu tun, weil wir nicht wissen, wie lange der militärische Konflikt anhalten wird.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Die Gegenoffensive der Ukraine hat in den ersten Wochen ja noch nicht die Geländegewinne gebracht, die man sich vielleicht davon versprochen hat. Dazu würde ich gerne wissen, ob Sie besorgt darüber sind und welche Konsequenzen das gegebenenfalls für die Waffenlieferungen an die Ukraine haben muss. Muss man jetzt doch darüber nachdenken, Waffen neuer Qualität an die Ukraine zu liefern? Es steht ja immer noch der Antrag der Ukraine im Raum, Marschflugkörper zu liefern. Oder bleiben Sie bei der Ansage, dass man mehr vom selben liefert an die Ukraine? Und im Zusammenhang damit eine Frage zu US-Medienberichten, dass die USA vorhaben, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Wäre das aus Ihrer Sicht akzeptabel? Und Herr Ministerpräsident, ich würde gerne zum NATO-Gipfel auch wissen, was Sie sich dort erhoffen, was die Stärkung der NATO-Ostflanke angeht. Deutschland hat ja schon eine Ansage gemacht, 4.000 Soldaten fest in Litauen zu stationieren. Hoffen Sie da auf Zusagen anderer Länder auch?
Ist das eine Frage für mich?
Eine Frage für mich oder für Herrn Bundeskanzler?
Ultima întrebare era pentru dumneavoastră, domnule prim-ministru Ciolacu, cea legată de trupele pe care, care vor fi poziționate pe flancul estic.
Germania a trimite 4.000 de soldați. Eu sper ca cât de curând pe teritoriul României să avem militari germani permanenți. Este evident.
Hoffentlich ständig Soldaten auf Rumänien Gebiet haben werden. Leider wird der Konflikt langfristig sein. Wir hätten es wahrscheinlich erwartet, dass dieser Konflikt mit dieser Offensive zu Ende gehe. Aber leider wissen wir, dass das nicht möglich gewesen wäre. Die öffentlichen Daten sind geben uns nicht so viel Mut dazu, aber wir wissen, dass im Gebiet, im Kriegsgebiet, die Lage ganz anders ist. Aber ja, ich glaube, dass auf dem Gebiet Rumäniens deutsche Truppen ständig stationiert werden müssen. Und ich hoffe, dass wir zusammen mit dem Bundeskanzler so schnell wie möglich Entscheidungen in dieser Hinsicht treffen können.
Frage, was die Entwicklung der ukrainischen Offensive betrifft. Meine feste Überzeugung ist, es war nie zu erwarten, dass da von einem Tag auf den anderen alles sich ändert. Und wenn man das genaue Geschehen beobachtet, sieht man ja auch, dass es sehr zielgerichtet ist, was die ukrainischen Verteidigungskräfte an Operationen planen. Und deshalb ist das ja bisher schon sehr präzise und gut organisiert vorgegangen. Der Moment, wo man dann einen großen Durchbruch erzielt, sollte auch nach diesen Planungen so schnell noch nicht kommen. Aber ich glaube, dass wir das sorgfältig weiter beobachten werden. Und wir haben ja mit den Waffenlieferungen, die wir zur Verfügung gestellt haben, genau das möglich gemacht, was jetzt gebraucht wird. Ich habe es schon erwähnt, das sind Panzer, das ist Artillerie, das ist die Frage der Luftverteidigung, die immer wichtiger wird, und da haben wir sehr massiv ausgebaut. Die Systeme, die wir geliefert haben, die Patriots, die Iris-T, die Flakpanzer Gepard, sind ganz, ganz zentral bei der Operation, aber auch bei der Verteidigung gegen die unglaublich vielen Angriffe über Raketen, Kampfflugzeuge und Drohnen aus Russland, auch auf zivile Ziele. Insofern werden wir davon mehr machen. Das ist das, was im Augenblick ansteht. Ich habe ja bereits über das zusätzliche Paket berichtet, das wir mobilisiert haben, und für das wir auch mit den Haushaltsberatungen die finanziellen Mittel bereitstellen. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier Meldungen zu kommentieren. Auf alle Fälle weiß ich genau, dass alle Entscheidungen, die die amerikanische Regierung vorbereitet, sich entlang der internationalen Regeln, die wir alle miteinander vereinbart haben, bewegen werden.
Bună ziua. Știm că pe agenda
Guten Tag. Wir wissen, dass der Vorsitz der spanische Vorsitz eine Priorität im Bereich aus dem Beitritt Rumäniens zum Schengen-Beitritt gemacht hat. Und ich möchte wissen, ob wir nur über einen Beitritt mit dem Luftraum sprechen können und wie könnte Österreich dazu bewegt werden, diesen Beitritt zuzustimmen. Die Frage ist dann beide an den Bundeskanzler und an den Premierminister gerichtet.
Voll hinter dem Schengen-Beitritt Rumäniens und wir werden auch diese klare Haltung weiter vertreten. Wir stehen übrigens auch hinter dem Schengen-Beitritt Bulgariens und sind dort auch ebenfalls sehr klar, was die Forderung betrifft. Und wir diskutieren mit unseren skeptischen Freunden in der Europäischen Union ununterbrochen, nicht nur bei den Sitzungen, die offiziell sind, sondern auch dazwischen. Und es ist in der Tat so, dass die spanische Präsidentschaft sich vorgenommen hat, hier Bewegung zu erreichen und Durchbrüche. Bevor die gelungen sind, kann man schwer darüber spekulieren, wie sie sein werden. Aber aus meiner Sicht geht es schon in der Perspektive unbedingt um einen Vollbeitritt zum Schengen-Raum und das halte ich auch für richtig. Also, was wir hier machen können, ist ja nur unsere gemeinsame Haltung versichern und die ist die gleiche. Wir wollen, dass Rumänien dem Schengen-Raum beitreten kann. Das ist, wenn ich das sagen darf, auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn wir haben darauf bestanden, dass die Voraussetzungen, Kriterien dafür erfüllt sein müssen und alle Berichte, die wir haben, sind, dass die Voraussetzungen, Kriterien erfüllt sind. Dann muss das auch eine Konsequenz haben.
So wie auch der Herr Bundeskanzler gemeint hat, hat Rumänien alle technischen Kriterien für den Beitritt zum Schengen-Raum erfüllt. Das Paket besteht aus Rumänien und Bulgarien. Bulgarien erwartet noch einen Bericht im Bereich des Mechanismus, aber Rumänien hat das schon erfüllt. Der Mechanismus ist in Rumänien nicht mehr von der Europäischen Kommission eingesetzt. Ich möchte mich nicht nur beim Bundeskanzler, aber auch beim Premierminister Pedro Sanchez bedanken, der den Beitritt Rumäniens gleichfalls unterstützt. Ich weiß, dass die Vertretung Rumäniens bei der Europäischen Kommission, das Außenministerium, der Präsident, wir alle werden uns dafür einsetzen, dass diese Herausforderung unter dem Vorsitz Spaniens beseitigt wird. Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass jede Innenpolitik die Politik der Europäischen Union nicht beeinflusst. Und ich glaube, dass eine Entscheidung der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments auch davon nicht beeinflusst werden soll. Aus politischer Sicht, als Politiker, wünschen wir es uns, dass wir eine gewisse Funktion für immer besetzen. Aber eigentlich müssen wir Staatsmänner werden, wenn wir gewisse Entscheidungen machen.
Ja, ich mache schnell zum Abschluss eine Frage zu einem Thema, was Sie vielleicht heute auch besprochen haben, aber sonst als Staatsregierungschef der EU sicherlich auf Ihrer Agenda ist, nämlich China. Peking hat heute angekündigt, zwei wichtige Rohstoffe, Gallium und Germanium, dort die Ausfuhren zu beschränken oder es beschränken zu wollen, was ja für Chips sehr wichtig ist. Inwiefern besorgt Sie das und wie muss man darauf reagieren? Und auch Herr Bundeskanzler, direkt an Sie da noch nachgefragt, wenn ich darf. Sie haben am Freitag beim EU-Gipfel bei der Pressekonferenz gesagt, De-Risking sei vor allen Dingen eine privatwirtschaftliche Aktivität. Das hat für Verwunderung oder teilweise auch Kritik in Brüssel gesorgt, weil gewisse Akteure gesagt haben, naja, gerade jetzt, wo man eine Economic Security Strategie erarbeitet hat, sollte man das vielleicht nicht alles privatwirtschaftlich regeln, sondern eben auch gewisse staatliche Eingriffe oder Vorgaben da machen. Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Vielen Dank.
Schönen Dank für die Frage. Ich habe sie nicht mitbekommen. Das muss sich auf einen ganz kleinen Kreis von Eingeweihten bezogen haben. Das ist also nicht weiter getragen worden. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil man das kaum verstehen kann. Es handelt sich bei Deutschland, bei den Staaten der Europäischen Union um Marktwirtschaften mit privaten Unternehmen, die Handelsbeziehungen und Investitionsbeziehungen in alle Welt haben. Kein Staat investiert direkt oder kaum einer im Ausland und insbesondere auch nicht in China. Insofern ist das der Hinweis darauf, wer dafür Sorge tragen muss, dass er sich zum Beispiel eine zweite Lieferkette aufbaut, die andere Länder einbezieht oder eine dritte. Unternehmen müssen entscheiden, wohin sie exportieren wollen. Das wird der Staat niemals tun. Aber wenn wir sagen, De-Risking bedeutet, in viele Länder zu exportieren, dann ist es eben gut, wenn Unternehmen sich viele Länder suchen, in die sie exportieren. Und das Gleiche gilt für die Rohstofffrage. Da haben wir ja auch im Rahmen unserer Sicherheitsstrategie, genauso wie die Europäische Union, eine große Schwerpunktsetzung draufgelegt. Und ich bin unverändert sehr stolz darauf, dass es in ganz kurzer Zeit gelungen ist, ein Petitum von mir allgemein gut werden zu lassen, nämlich dass wir sagen, wir wollen den Ländern, die die Rohstoffe haben, in Südamerika, in Afrika, in vielen anderen Ländern Asiens, dabei helfen, dass sie diese Rohstoffe auch, jedenfalls was die erste Verarbeitungsstufe betrifft, vor Ort verarbeiten können. Das schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung und Wohlstand dort und trägt gleichzeitig zu einer größeren Resilienz der internationalen Lieferbeziehungen, auch was Rohstoffe betrifft, bei. Ansonsten beobachten wir im Hinblick auf die erste Frage die Entwicklung sehr genau. Das ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein rechtliches Regime und noch keine Exportbeschränkung. Aber wir werden natürlich genau gucken, ob das daraus folgt oder nicht. Und das ist eine Frage, die uns sehr interessiert.
Meine Damen, meine Herren, herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Links in die Pressekonferenz.
Schönen Dank.